Kattershow Nummer 73. Ein Mann in einem 1000 Fuß tiefen Brunnen. Ein Mönch fragte Sekiso Shoku: Was ist die Bedeutung von dem Patriarchen, der aus dem Westen kommt? Der Meister antwortete: Nehmen wir einmal an, dass es da einen Mann in einem 1000 Fuß tiefen Brunnen gibt. Wenn du ihn herausbekommst, ohne irgendein Seil zu benutzen, werde ich dir zur Bedeutung von des Patriarchens Kommen aus dem Westen antworten. Der Mönch sagte: Aber in Hunan gibt es einen Priester, genannt Ya, der freigebig den Leuten alles erklärt. Daraufhin rief Shoku Kyosan Ejaku herbei und sagte: Schleif diesen Leichnam hier raus. Später fragte Ejaku Tangen Oshin: Wie würdest du den Mann aus dem Brunnen herausbekommen? Tangen entgegnete: Tölpel, Dummkopf, wer ist in dem Brunnen? Ejaku verstand nicht und stellte später die gleiche Frage Isan Reyu. Isan rief aus: Ejaku! Als Ejaku ja antwortete, sagte Isan: Da, er ist aus dem Brunnen. Später, als Ejaku auf dem Berg Yang lebte, pflegte er ständig diese Geschichte der Versammlung der Mönche zu erzählen, indem er sagte: Ich begriff, was es ist bei Tangen, ich begriff, wie es arbeitet bei Isan. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Ein Mönch fragt Sekiso nach der Bedeutung von dem Patriarchen, der aus dem Westen kommt. Wenn man ein paar Koans gelesen hat, Koans ein bisschen kennt, diese Geschichten ein bisschen kennt, dann weiß man, dass das eigentlich eine Schlüsselfrage ist. Also es geht nicht darum, warum jetzt konkret Bodhidharma aus dem Westen gekommen ist, sondern es ist eigentlich die Aufforderung: Zeig mir die Essenz deines Verständnisses des Zen. Warum kommt der Patriarch aus dem Westen? Heißt, zeig mir, was du verstanden hast. Zeig mir dein Verständnis. Also, nicht die Frage danach, warum jetzt der ganz konkrete Bodhidharma vor über 1000 Jahren, sich aus Indien aufgemacht hat nach China. Und anstatt ihm eine Antwort zu geben oder eine Anleitung, kriegt er nur eine Gegenfrage. Stell dir vor, dass da ein Mann in einem 1000 Fuß tiefen Brunnen ist und du musst ihn rauskriegen, ohne ein Seil zu benutzen. Wenn du mir das beantworten kannst, dann erzähle ich dir etwas über mein Verständnis des Zen. Also verdienst dir erstmal, zeig mir erstmal dein Verständnis des Zen. Ja, ein Fuß, irgendwas zwischen. Zentimeter. Also 200 Meter tief, dieser Brunnen. Sehr tief. Beängstigend tief. Der Mönch stellt sich das also vor, wie ihn da rauskriegt. Aber gibt keine Antwort, sondern er verweist auf jemand anders. Er erzählt irgendetwas über einen Priester, ja, der in Hunan wohnt und der weiß alles und er erklärt alles. Und du nicht. Du stellst mir so eine komische Gegenfrage. Also, man könnte sagen, er beschwert sich. Andere Priester, die guten Priester in Hunan, geben kostenlos sofort Unterweisung. Und du willst von mir erst, dass ich dir so ein idiotisches Rätsel beantworte, bevor du mir etwas sagst. Und dahinter kann man vielleicht zwischen den Zeilen lesen. Vielleicht hast du ja gar nichts verstanden. Und wenn du so etwas davor baust. Wenn man weiß, wie das in asiatischen Kampfschulen vor sich geht, wenn jemand von der einen Schule die andere Schule herausfordert, dann geht er erstmal zu der anderen Schule, vor allem in Japan, klopft laut ans Tor. Ich fordere euch heraus. Und der Erste, dem er begegnet, ist natürlich nicht der Meister, der Großmeister, sondern erstmal kommt die dritte Garnitur. Was ist da draußen für Lärm? Kümmer dich um den. Und dann wird nochmal drei rausgeschickt in der Hierarchie oder jemand aus der dritten Garnitur und kümmert sich um diese Herausforderung, versucht sich damit auseinanderzusetzen und gewinnt oder verliert. Wenn er verliert, ist immer noch nicht der Großmeister dran, sondern der Herausforderer kann sich dann mit Nummer 2 in der Hierarchie prügeln. Das ist natürlich schwieriger. Nummer 2 ist natürlich besser als Nummer 3. Und vielleicht kann er auch Nummer 2 besiegen. Und erst dann, wenn er das geschafft hat, also hintereinander Nummer 3 und Nummer 2 besiegt hat, die besten Schüler der anderen Schule, hat überhaupt eine Chance, in die persönliche Auseinandersetzung mit dem Großmeister zu gehen. Der erstens wahrscheinlich noch besser ist als die, die in der Hierarchie unter ihm stehen und der vor allem schön ausgeruht ist, während der Herausforderer gerade 2 Kämpfe hinter sich hat, mit Leuten, die er nicht kannte, mit Kampftechniken, die er nicht kannte, auf fremdem Gebiet. Das heißt, der Großmeister in diesen Zusammenstößen, bei diesen Herausforderungen, führt ein relativ sicheres Leben. Derjenige, der herausfordert, muss schon verdammt gut sein, wenn er da durchkommt. Und so schützt sich der Großmeister davor, in Frage gestellt zu werden. Weil man muss erstmal bis zu ihm vordringen. Die meisten Leute schaffen es nicht mal, überhaupt ihn in Frage zu stellen. Und die Frage des Meisters hier, mit der Aufgabe, hol mir erstmal den Mann aus dem 1000 Fuß tiefen Brunnen, kann man ähnlich verstehen. Also, anstatt unmittelbar sein Können oder Nicht-Können zu zeigen, baut er erstmal eine Barriere zwischen sich und den Fragenden auf. Und erst wenn er das beantwortet hat, erst wenn er durch diese Barriere gegangen ist, dann werde ich vielleicht antworten. Ist nicht nur in diesem Koran so, kommt in vielen Korans vor. Oft wird gesagt, das werde ich dir sagen, wenn du den Yangtze Qiang ausgetrunken hast. Was nicht so einfach ist. Und meistens dazu führt, dass die Herausforderer aufgeben. Eigentlich ist es nur ein erster Test, ob derjenige, der da kommt, selber ein gewisses Verständnis erlangt hat oder nicht. Wenn er das nicht hat, dann nützt ihm meine Antwort wahrscheinlich auch nichts. Oder ich muss meine Antwort daran anpassen, was für ein Verständnis der, der kommt, hat. Also es geht hier nicht darum, bei den Zen-Meistern zu verhindern, dass man besiegt wird, sondern es ist ein Test. Wie weit ist denn der Fragesteller? Und wie man diesen Koran schön erkennen kann, der fragende Mönch ist nicht besonders weit. Also er kommt mit der Standardfrage, das ist mutig. Zumindest geht er hin, stellt sich vor den großen Meister und sagt, ich will wissen, wie tief dein Verständnis von Zen ist. Natürlich in dieser verklausulierten Form. Und wenn man das macht, dann muss man mit allen möglichen rechnen. Meistens gibt es dann Schläge oder dumme Fragen, die man nicht beantworten kann. Oder irgendwie sowas. Also, das ist eine Situation, die nicht ohne ist, sich da einfach dahin zu stellen, so eine Frage zu stellen. Also mutig ist er. Vielleicht ist er auch ein bisschen naiv. Aber seine Antworten zeigen eigentlich, dass er nicht auf dem Level ist, dass er wirklich ein Verständnis dessen hätte, was der Meister ihm antworten könnte. Also er stellt ihm eine einfache Gegenfrage, sozusagen eine Schutzgebühr, damit er nicht dauernd belästigt wird, und um herauszufinden, wie weit ist denn mein Besucher. Und der Mönch schweigt nicht, wie die meisten Mönche das in solchen Gelegenheiten tun, oder zögert und wird dann geschlagen, sondern geschweige denn, dass er eine gute Antwort gibt, sondern er verweist auf etwas anderes erzählt. Anderswo ist es aber besser als hier. Da würde ich sagen, ja, dann geh doch dahin. Vielleicht kriegst du da ja deine Antwort. Die Frage ist, ob diese Antwort von dem tollen Priester Ja in Hunan ihm denn jetzt helfen würde, wenn er diese einfache Frage nicht beantworten kann. Natürlich ist es so, dass der Meister dem Mönch eine Aufgabe aufhalst. Also der kommt erstmal nur daher und will eigentlich nur wissen, was ist mit Erleuchtung, was ist das Wichtigste im Zen, was ist die Essenz des Buddhismus. Alles andere Formen für die gleiche Frage, für dieselbe Frage. Und statt ihm eine Antwort zu geben, stellt der Meister eine Gegenfrage über einen Mann in einem 1000 Fuß tiefen Brunnen. Und das ist nicht das, was der Mönch haben wollte. Er wollte kein weiteres Problem, sondern er wollte eine Klärung. Also statt ihm sein Leben einfacher zu machen, macht der Meister sein Leben schwieriger. Als er hinkam, hatte er ein Problem und wollte wissen, was es mit der Essenz des Zen auf sich hat. Und danach hat er auf einmal zwei Probleme. Also einerseits, was ist die Essenz des Zen? Und andererseits, wie kriege ich diesen Burschen da aus den 200 Meter tiefen Brunnen? Die Mentalität, die der Mönch hat, ist eine Konsumentenmentalität, könnte man sagen. Also er möchte gerne irgendwo vorbeigehen. Ich habe mal schön Sesamstraße geguckt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und fragt also einfach den Meister nach der Essenz des Buddhismus, was gut ist. Stimmt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber er ist nicht bereit, mit der Antwort zu leben, mit dieser Gegenfrage. Er möchte eigentlich, dass jemand ihm die Essenz des Buddhismus vorbereitet, präpariert, bereitstellt, leicht verdaulich, vorgekocht, mit der richtigen Esstemperatur, gerade aus dem Ofen, und stattdessen bekommt er etwas Unverdauliches, was er erst zubereiten, sorgfältig kauen, verarbeiten müsste, damit er damit etwas anfangen könnte. Und er lässt sich nicht darauf ein. Also, die Frage, die der Meister ihm stellt, ist nicht die, die er selbst gestellt hat. Und letztendlich sagt er, das ist irrelevant, woanders gibt es das umsonst. Und daraufhin wird er halt rausgeschmissen. Schleif diesen Leichnam hier raus. Hau ab. Verpiss dich. Wir brauchen dich hier nicht. Solche Leute wie du werden es im Zen zu nichts bringen. Leichnam. Also Leichnam deshalb, weil das so nicht funktionieren kann. Zen funktioniert nicht so, dass ich euch etwas erkläre, dass ein Lehrer etwas erklärt. Sondern Zen funktioniert so, dass man selbst Erfahrungen macht. Und auch dieses verpiss dich, schleif diesen Leichnam hier raus, ist immer noch ein Versuch, diesem Mönch zu helfen. Also er versucht ihm auch mit dieser Beschimpfung noch klar zu machen, was eigentlich sein Problem ist. Du bist tot. Du lernst nicht. Du willst nicht lernen. Du willst irgendetwas Vorgekautes kriegen. So funktioniert es ja nicht. Sieh zu, dass du lebendig wirst. Sonst bleibst du in diesem Brunnen. Aber der Mönch entscheidet, dass der Brunnen nicht sein Problem ist. Und deswegen hört man von ihm auch nichts mehr. Die Geschichte ist hier beendet. Was den Mönch angeht, wahrscheinlich ist er einfach weitergegangen, vielleicht zu seinem tollen Ja nach Hunan. Und vielleicht hat der gute Ja von Hunan ihm ein kleines Mantra aufgeschrieben und gesagt, das musst du jeden Tag 108.000 Mal rezitieren und musst wirklich dran glauben. Vielleicht. Vielleicht hat es funktioniert. Wir wissen es nicht. Aber was wir feststellen, Ejaku, der dabei war und den anderen rausgeschmissen hat, ist selbst in den Brunnen reingefallen. Also hat sich selbst die Frage gestellt, was hätte ich denn geantwortet? Fragt Tangen, wie würdest du den Mann aus dem Brunnen herauskommen bekommen? Und er bekommt von anderen Leuten diverse Antworten. Tölpel, Dummkopf, wer ist in dem Brunnen? Aber Ejaku versteht nicht. Und stellt die Frage weiter. Isan ruft aus, Ejaku! Als Ejaku ja antwortete, sagte Isan, da, er ist aus dem Brunnen. Was übrigens, wenn ich das richtig sehe, ein Korn im Mumonkan, wo dieser Kontext fehlt, mit dem Brunnen. Ejaku sitzt also in diesem Brunnen drin, offensichtlich. Und es wird jetzt nicht genau beschrieben, wie lange sich das hinzieht. Aber wir können mal davon ausgehen, dass das ein bisschen gedauert hat. Wenn er verschiedene Leute gefragt hat, dann ist das wahrscheinlich am gleichen Nachmittag passiert. Und man muss sich ja auch bewusst machen, sich die Blöße zu geben, dass man das nicht weiß, das wird man vielleicht auch nicht so schnell tun. Also haben sich diese Fragen an die weiteren Leute vielleicht über Monate, wahrscheinlich sogar über Jahre hinweggezogen. Ejaku sitzt ganz weit unten in diesem Brunnen und kommt nicht raus. Das ist der Unterschied zwischen ihm und dem Mönch. Der Mönch hat es abgelehnt, diese Herausforderung. Er hat letztlich gesagt, das interessiert mich nicht, irrelevant, brauche ich nicht. Nicht mein Problem. Ich wollte eigentlich wissen, was die Essenz des Zen ist und nicht, wie ich Leute aus Brunnen rauskriege. Bei Ejaku dagegen hat die Falle zugeschnappt und wahrscheinlich denkt er die ganze Zeit darüber nach, was hätte ich gesagt. Der Chef hat diesen anderen Mönch, der es nicht wusste, rausgeschmissen. Und ich weiß es auch nicht. Schon ein bisschen blöd. Was ist die richtige Antwort dafür? Also zumindest das sollte ich wissen. Ich muss ja nicht wissen, was die Essenz des Zen ist. Aber wenn man rausgeschmissen wird, wenn man das nicht weiß, oder die Lösung nicht findet, dann bin ich hier wahrscheinlich am falschen Platz. Insofern können wir uns vorstellen, dass ihn das über die Zeit umgetrieben hat, diese Frage. Wie kriegt man jemand aus einem 200 Meter tiefen Brunnen? Heute denken wir natürlich sehr technisch und würden sofort eine technische Lösung finden. Also wir können zum Beispiel Wasser in den Brunnen leiten. Dann steigt der Wasserspiegel und dann kommt der Mann oben raus. Hoffentlich nicht ertrunken. Oder sowas. Das wäre sehr naheliegend für uns, weil wir immer in Methoden, Werkzeugen und Algorithmen denken, sozusagen. Kann auch sein, dass er diese Lösung mit einem seiner Mitmönche diskutiert hat. Ich würde einfach so Wasser reinleiten und dann kommt er von selbst hoch. Und sein Mitmönch hat ihn vielleicht nur angeguckt. Ja. Und du meinst, das ist die Lösung? Hast du das dem Alten präsentieren vielleicht als Vorschlag? Und dann denkt er, wo nicht? Und Ejaku bleibt in diesem tiefen Brunnen. Vielleicht dauert das 15 Jahre, bis er da rauskommt. Könnte sein. Oder 10 Jahre. Die Tatsache, dass er später diese Geschichte immer wieder erzählt, deutet sehr stark darauf hin, dass sich das über längere Zeit hingezogen hat und ihn sehr lange beschäftigt hat. Das Interessante an Ejaku und an dieser Geschichte ist eigentlich nicht, dass Ejaku das am Anfang nicht begreift. Sondern das Interessante an dieser Geschichte ist der große Unterschied zwischen Ejaku und dem anderen Mönch. Während der andere Mönch sagt, das ist nicht mein Problem und die Möglichkeit zu wachsen ablehnt, weil er sagt, damit komme ich nicht weiter, ist Ejaku bereit, sich auf diese Frage einzulassen. Das ist eigentlich genau das, worum es bei Koans geht, was sehr schwierig ist für uns. Denn ganz oft, wenn wir uns mit Koans beschäftigen, also wenn wir Koan-Arbeit machen, am Anfang findet man das vielleicht toll, die ersten Nacht, wenn man gerade damit angefangen hat, weil man denkt, okay, ich mache jetzt das richtige Rinzai-Zen hier mit Koans. Aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, dass man irgendwo hängen bleibt. Relativ schnell. Das ist auch gewünscht. Und dann sagt man, brauche ich eigentlich nicht. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ob irgendjemand in einem 200 Meter tiefen Brunnen sitzt oder nicht. Ich möchte eigentlich Frieden in meinem Geist erreichen, Unabhängigkeit. Ich möchte am liebsten in jeder Situation vollkommen frei sein, im Samadhi sein können, unberührt. Ich möchte nicht wütend werden in schwierigen Situationen. Ich möchte alles immer meisterhaft erledigen. Das ist das, was ich wirklich will. Und stattdessen hänge ich hier mit einer Geschichte, die 600 bis 800 Jahre alt ist und soll mich damit beschäftigen. Das ist doch nicht meine Geschichte. Das ist doch nicht mein Problem. Also genau das, was der Mönch auch macht. Das ist nicht mein Problem. Was soll ich damit? Nee. Ich weiß, wo die Lösung ist. Nicht da. Ich gehe weiter. Genau das ist das Entscheidende bei der Koan-Arbeit. Und das Schwierige für uns, sich das bewusst zu machen, das ist eine Konstruktion zu sagen, das ist unwichtig, das interessiert mich nicht. Natürlich steht es jedem frei zu sagen, das ist mir egal, ich will mich damit nicht beschäftigen. Aber das bedeutet dann letztendlich, dass man den Nutzen, den Koans haben, nicht bekommen kann. Weil man einfach sagt, ich weiß ja selbst schon, wie alles funktioniert. Ich brauche keine Belehrung, ich brauche auch keine komischen Challenges. Ich kümmere mich eigentlich nur konkret um meine Probleme, meine Lebenskoans. Und solche abstrakten Geschichten brauche ich nicht. Das ist im Grunde genommen völlig richtig. Natürlich geht es darum, in meinem Alltag frei zu sein. Natürlich geht es darum, an meinem Geist zu arbeiten, nicht mit irgendwelchen abstrakten Situationen zu beschäftigen. Mit meinem Geist, wie er tatsächlich ist in der Situation. Und nicht mit irgendeiner konstruierten. In der Theorie. Aber in der Praxis stimmt das einfach nicht. Wenn das so wäre, würden die meisten Leute nicht zum Zen gehen, würden sie gar nicht sitzen. Weil das würde eigentlich implizieren, dass sie schon wissen, wie sie mit ihrem Geist umgehen sollen. Dann hätten sie kein Problem. Die meisten Leute sitzen nicht ohne Problem. Probleme, auch wenn wir das nie so sehen würden, sind für die Zen-Übung unabkömmlich. Man braucht Probleme. Aber in unseren konkreten Alltagsproblemen sind wir sehr oft so verstrickt, dass wir blind sind. Koans erlauben es uns, eine andere Perspektive einzunehmen und unseren Geist in einer Extremsituation kennenzulernen. Befreiung in einer Extremsituation zu finden. In einem 200 Meter tiefen Brunnen. Wenn ich sage, das ist nicht mein wirkliches Problem, dann, wie gesagt, nutze ich einerseits diese Gelegenheit nicht und andererseits stimmt es auch nicht. Wenn ich so etwas wie eine Koan-Ausbildung mache, dann ist das genau mein Problem, dieser 200 Meter tiefe Brunnen. Und wenn ich das nicht so behandle, als ob das tatsächlich und wirklich mein Problem ist, dann werde ich aus der Koan-Übung nur einen ganz geringen Nutzen ziehen können. Dann ist es irgendwie so eine Art, eine Technik lernen, wie man mit bestimmten Fragen umgeht und sie nicht einfangen lässt. Je leichter man es sich macht mit Koan-Fragen, je weniger ernst man sie nimmt, desto nutzloser ist die Koan-Arbeit. Der Mönch hat sich gar nicht erst darauf eingelassen. Wir, wenn wir mit Koans üben, sagen, ja, lass mich schon drauf ein, ein Stück weit. Aber wenn es zu frustrierend wird, kommen wir dann doch zu dem Punkt, na, vielleicht soll ich doch was anderes machen. Also im Soto-Zen, heutzutage wird überhaupt keine Koan-Arbeit in der Form mehr gemacht. Das müsste eigentlich auch reichen. Oder tibetischer Buddhismus. Da geht es voran. Da gibt es bestimmte Übungen, um mit bestimmten Geisteszuständen umzugehen. Da kann ich Visualisierung machen, wenn ich solche Probleme habe. Da gibt es Mantren. Und außerdem kann ich ja mal abschätzen, wo ich gerade bin. Das sind alles keine falschen Beschreibungen. Und wenn einem das denn so liegt, steht einem das natürlich offen, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich praktiziere lieber in einer anderen Tradition mit anderen Methoden. No problem. Jeder muss rausfinden, was die richtige Methode für sich selbst ist. Aber wenn diese Gedanken kommen, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass man gerade sagt, ich akzeptiere die Methode nicht, die diese Schule bietet, weil ich schlauer bin. Ich weiß schon, was gut für mich ist. Ich weiß, was die richtigen Fragen sind. Und mit dieser Mentalität werde ich es auch in den anderen Schulen nicht schaffen. Wenn ich zu meinem Lama sage, ja, ich nehme Zuflucht zu dir, aber nur zu 75%, wird das auch nicht klappen. Wenn ich Soto praktiziere, aber mit dem Gedanken, dass ich schon Fortschritte mache mit meiner Übung, dass ich schon sehr lange übe und dass meine Übung sich weiter vertiefen wird und dass ich dadurch Verdienste bekommen werde. Also nicht mit einem Geist ohne Profit, was für Soto-Praxis sehr wichtig ist, dann kann ich es mir auch sparen. All das bringt nichts. Ich muss mich auf die Methoden der jeweiligen Schule einlassen. Das heißt, wenn ich Rinzai Zen praktiziere und mit Koans praktiziere, dann sollte ich sie ernst nehmen. Dann sollte ich eine Frage danach, wie ich jemand aus einem 1000 Fuß tiefen Brunnen raushole, so ernst nehmen, als säße ich selbst da drin. Oder ich kann auch den Konjunktiv weglassen. Ich muss so üben, dass ich da selbst drin sitze. Je näher ich dem komme, je mehr Energie ich da reinstecke, je mehr Verzweiflung ich vielleicht dabei erlebe, desto tiefer ist meine Erkenntnis. Ejaku hat sich damit anscheinend Jahre beschäftigt. Wer von uns hat Geduld, sich mit einem Koan, was er oder sie nicht versteht, Jahre zu beschäftigen? Hat ja keine Wahl, aber man hat immer noch die Wahl, nicht mehr zu kommen, wenn es nicht weitergeht. Passiert. Ein halbes Jahr, das ist zu lang. Irgendwo ist die Schmerzgrenze. Also ich habe das lang genug versucht, ich komme da nicht weiter. Woran liegt es, wenn ich da nicht weiterkomme? Wahrscheinlich liegt es daran, was meine Motivation ist, was mein Einsatz ist, was meine Ernsthaftigkeit ist. Wenn ich diese Dinge nicht aufbringen kann, dann ist es natürlich so, wird die Koan-Praxis meine Probleme nicht lösen. Das wird sie sowieso nicht. Aber sie kann mir eine Hilfe sein. Aber nur dann, wenn ich diese Praxis auch ernst nehme. Wenn ich die Probleme, die Koans für mich aufwerfen, wirklich zu 100% annehme und zu meinen Problemen mache. Wenn ich nicht sage, das ist ein Problem, in dem ich sein könnte, sondern das ist ein Problem, in dem ich jetzt wirklich bin. In dem Maße, wie ich mich auf die Übung einlasse, egal welche buddhistische Übung, in dem Maße vertieft sich meine Übung. Und umgekehrt, je oberflächlicher ich damit umgehe, egal welche Praxis es ist, desto weniger Wirkung hat sie. Vielen Dank.